Es ist ein ungutes Gefühl, eine Ahnung nur, die sich aus manchen Nebenbemerkungen speist. Verliert Deutschland gerade den Glauben an die Widerstandskraft der Ukraine? Nicht nur im Osten, dort, wo der Respekt vor dem Russen und seiner brutalen Durchsetzungskraft besonders groß scheint, sondern auch in den westlicheren Teilen des Landes hört man jetzt immer häufiger den mahnenden Ruf nach einer realistischen Sichtweise. Nach 2 Jahren Abnutzungskrieg brauche es andere Impulse, neue Versuche, um zu einem Frieden zu kommen. Nach einer aktuellen Ipsos-Umfrage halten 40% aller Befragten einen Sieg der Ukraine nicht mehr für realistisch. Ein großer Teil der Deutschen scheint also den vom Westen unterstützten Verteidigungskrieg mithin für aussichtslos zu halten und in Russland den realistischeren Sieger zu sehen. Denn realistisch muss man anerkennen, so lautet eine wiederkehrende Einschätzung, dass die russischen Truppen auf dem Vormarsch seien und die Ukrainer zurückdrängen würden. Spätestens mit der Wiederwahl Trumps in den Vereinigten Staaten werde Putin dann einen verhandlungsbereiten Partner haben, der einem Deal zu seinen Gunsten zustimmen werde. Und dann werde Europa, werde der Westen einsehen müssen, dass Waffen keinen Frieden schaffen. Insbesondere hinter dem großen Wort Frieden kann man sich hier in Deutschland oft ziemlich gut klein machen, kann sich verstecken, um nicht unumwunden das zu sagen, was man in Wahrheit fühlt oder fürchtet. Die Ukraine könnte verlieren und wir mit ihr, wenn wir jetzt nicht einen Schritt auf den Stärkeren zugehen. Was der Papst unlängst zu Protokoll gegeben hat, dass die weiße Fahne zu hissen in mancher Situation ein Ausweis von besonderer Besonnenheit sein könnte, das meinen inzwischen auch hierzulande offenbar immer mehr. Stimmt das? Oder ist das nur ein Gefühl? Darüber wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Es geht nicht um die allerneuesten Kriegsverläufe, sondern um die innerdeutsche Debatte. Die wollen wir führen mit 2 Männern, die ziemlich gegensätzlicher Meinung sein dürften. Einmal mit Ralf Stegner, dem SPD-Linken aus Schleswig-Holstein, und dann mit Jürgen Kaube, unserem FAZ-Herausgeber des Feuilletons. Mein Name ist Simon Strauß. Heute ist Mittwoch, der 20. März, und es ist gut, dass Sie dabei sind. Es scheint so, als würden viele politischen Repräsentanten von AfD und Wagenknechts Bündnis bis hin zu Teilen der SPD die Mechanismen einer doppelbödigen Kommunikation nutzen, also Begriffe wie einfrieren oder verhandeln benutzen oder einen anderen Umgang mit Russland fordern, um nicht das sagen zu müssen, wovon sie in Wahrheit ausgehen, dass sich die Ukraine wird geschlagen geben müssen, dass sie so oder so einen Teil ihres Gebietes an Russland abtreten wird, wie damals schon bei der Krim. Doppelbödig heißt, das eine sagen, das andere damit meinen. Es ist ein anerkanntes Mittel der politischen Vermittlung seit der römischen Kaiserzeit und geht davon aus, dass Absender und Adressat wechselseitig die Chiffren verstehen und nicht für bare Münze nehmen. Hinter dem Wort Frieden verbirgt sich in dieser Kodierung das Wort Zugeständnis. Oder? Das wollen wir jetzt besprechen mit Ralf Stegner, dem bekennenden SPD-Linken aus Schleswig-Holstein. Grüß Sie, Herr Stegner.
Schönen guten Tag.
Herr Stegner, was halten Sie von der Wortwahl des Papstes, manchmal sei es klüger, die weiße Fahne zu hissen?
Ich bin jetzt nicht mal Katholik, und ich weiß, dass in der Bibel die weiße Fahne nicht das Zeichen für Kapitulation ist, sondern es da um Versöhnung geht. Aber Kapitulation, so wird es natürlich im modernen Sprachgebrauch verstanden. Insofern verstehe ich, dass die Leute das kritisch finden. In der Sache finde ich es ein bisschen hart. Was soll die Kirche denn tun? Soll die Waffen segnen oder was wird da eigentlich erwartet? Ich finde die Kritik überhart, auch wenn man über die Wortwahl streichen kann.
Glauben Sie denn noch an die Widerstandsfähigkeit der Ukraine?
Nun, man muss ja feststellen, dass das ukrainische Volk sich außerordentlich tapfer verteidigt und die Versuche von Putin nicht erfolgreich gewesen sind. Am Anfang Kiew schnell einzunehmen hat nicht funktioniert. Vieles ist anders gekommen, als er sich das vorgestellt hat. Die NATO ist einiger denn je. Wir haben inzwischen Finnland und Schweden als NATO-Mitglieder. Die Situation um die Ostsee hat sich verbessert für unsere baltischen und polnischen Nachbarn. Also vieles ist anders gekommen, als Putin sich das erhofft hat. Und insofern hat man den Eindruck, dass der Krieg eben von keiner Seite gewonnen wird, sagen wir es mal so rum. Und dass das, was Stellungskrieg heißt und halt schreckliche Realität beschreibt, seit 2 Jahren inzwischen im Gange ist.
Also andersrum gefragt, Sie glauben daran, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann oder nicht gewinnen kann?
Ich glaube, dass man erreichen kann, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert und dass man erreichen muss, dass Putin sein Ziel, mit Gewalt Grenzen zu verändern in Europa, nicht erreicht. Das kann man erreichen. Die gegenteilige These teile ich aber nicht. Also die Einschätzung, wenn wir nur genug Waffen liefern, dann wird Putin militärisch bezwungen oder an den Verhandlungstisch gezwungen. diese These. Da finde ich keinen empirischen Beleg für. Bin allerdings auch kein Militärexperte, wiewohl ich wahrnehme, dass es davon ja inzwischen neuerdings ganz, ganz viele gibt, von denen man das gar nicht wusste.
Ja, 80 Millionen hat man das Gefühl, sind inzwischen Militärexperten. Nach einer aktuellen Umfrage halten ja 40% aller Befragten einen Sieg der Ukraine nicht mehr für realistisch. Also ein großer Teil der Deutschen scheint den vom Westen unterstützten Verteidigungskrieg für relativ aussichtslos zu halten und in Russland den realistischeren Sieger zu sehen. Bewegt sich da gerade was sozusagen Politik und Bevölkerung auseinander? Wie würden Sie das sehen?
Ja, Sie haben ja eben selbst in Ihrem Zitat gesagt, die Verteidigung. Ich glaube, die Verteidigung der Ukraine, die kann schon noch erfolgreich sein, aber die These, man könne die große Atommacht Russlands besiegen, ist ja auch schwierig. Russland hat deutlich mehr Soldaten als die Ukraine. Sie hat, egal wie viele Waffen wir liefern, und Putin sind seine Soldaten leider egal. Und Putin ist ein Autokrat und Kriegsverbrecher, sodass die Befürchtung ist, dass im Zweifelsfall das Einzige, was passiert, der Krieg eben immer noch sehr viel länger dauert und die Ukraine ihn eben nicht gewinnen kann. Daraus setzt ja auch die Kritik derer an, die sagen, wenn wir nur über die Militärlogik reden, verlängern wir nur einen Krieg. Und Krieg ist eben keine Social-Media-Angelegenheit, sondern Krieg heißt jeden Tag Tod, Vertreibung, Zerstörung, Vergewaltigung, traumatisierte Kinder und all diese schrecklichen Dinge. Und deswegen finde ich es auch irritierend, dass jemand wie Rolf Mützen nicht dafür kritisiert wird, wenn er öffentlich sagt, man müsse darüber nachdenken, nicht nur wie Kriege geführt, sondern auch wie sie beendet werden können.
Ja, das ist ja aber genau die Debatte, die jetzt läuft. Das Wort einfrieren, das er genannt hat, das suggeriert ja, man muss den Status quo jetzt einfrieren. Das hieße ja, man muss auf Russland zugehen und Land abgeben sozusagen, oder?
Nein, das finde ich verkürzt. Von Permafrost hat niemand gesprochen. Sondern mit einfrieren hat Rolf Mützen nicht, und wer seine Äußerung kennt und weiß ja auch, was er noch gesagt hat in der Rede, der versteht das, wie man Gelegenheit finden kann von Feuerpausen, mögen es regional begrenzte oder zeitlich begrenzte sein, um in Gespräche kommen zu können. Und zwar nicht einfach, indem man mit Putin verhandelt, das geht ja schwerlich, sondern indem man mit der Hilfe anderer, die mehr Einfluss auf ihn haben können, wie China, Indien, Brasilien, andere Länder, versucht, Initiativen zu starten, die in die Richtung gehen, dass etwas anderes dabei herauskommt als die Fortsetzung dieses schrecklichen Krieges mit all den Opfern.
Und sehen Sie nicht die Gefahr, jetzt gucke ich mal so ein bisschen noch linker, was immer das heißt, also das Bündnis Sahra Wagenknecht, dass es jetzt immer mehr Leute gibt, die Frieden sagen, aber in Wirklichkeit weiße Fahne hissen meinen?
Also erstens ist Sahra Wagenknecht nicht links von uns, sondern das ist so ein Links-Rechts-Nationalismus, antieuropäisch und sehr pro-russisch, sozusagen in vielen Dingen. Und ich finde auch ignorieren, was Putin unternommen hat, der den Krieg ja begonnen hat. Aber das ist jedenfalls nicht unser Verständnis. Wir haben auch immer gesagt, Rolf Mützen nicht und andere wie ich auch immer, die Ukraine ist ein souveräner Staat. Und insofern hat hier niemand über ihren Köpfe zu entscheiden. Aber dass wir nicht einfach sagen, wir liefern Waffen, Waffen, Waffen und am Ende geht das gar nicht auf, immer mehr Menschen sterben. Die öffentliche Meinung wird schwierig, in Amerika, in Frankreich, auch bei uns. Es wird teilweise äußere Sicherheit gegen soziale Sicherheit ausgespielt, davon leben übrigens die Populisten, links wie rechts. Das kann man alles nicht wollen und deswegen ist die Alternative nicht, die Unterstützung für die Ukraine einzustellen oder zu fordern, dass jemand kapituliert, im Gegenteil, sondern dass man sagt, wir müssen eben über andere Dinge auch reden und Diplomatie wird ein bisschen zu stark verhöhnt als Appeasement oder als völlig sinnlos, der Putin wolle ja gar nicht reden und dann hält man einem Stellungnahmen vor, die der öffentlich macht. Dabei ist das in Kriegen nie so, dass Diktaturen öffentlich Dinge sagen, auf deren Basis man sich verständigen kann. Diplomatie ist eben hinter verschlossenen Türen, anders als das Reden über Waffen. Und da liegt der Punkt und da muss man, finde ich, Prozesse versuchen zu verstärken, die dazu führen, dass es möglich ist, dass der Krieg endet und zwar ohne, dass Putin seine Ziele erreicht.
Einen, auf den jetzt viele diplomatisch gesinnte Zeitgenossen die große Hoffnung setzen, ist ja der möglicherweise wiedergewählte Donald Trump. Wie sehen Sie denn darauf? Das würde ja, so jedenfalls ja die Einschätzung, möglicherweise dann zu einem Deal kommen, wenn Trump derjenige ist, der beste Diplomat ist, wäre auch ein bisschen komisch, oder?
Nein, Trump ist auch kein Diplomat, sondern er ist ein Hasardeur. Nebenbei bemerkt, gehört er eher ins Gefängnis als ins Weiße Haus. Und Ahnung von Außenblick hat er keine. Das ist ja eher ein Großmaul, was diese Ankündigung angeht. Da käme ja nichts mehr raus, außer dass die Unterstützung für die Ukraine eingestellt wird, wie wir das gerade sehen bei den Republikanern, die das im Kongress blockieren, was dann Hilfen ist. Also davon kommt nichts Gutes. Das spricht eher dafür, dass das, was Rolf Mützen nicht gesagt hat, auch gemacht wird. Nämlich, dass solange wir einen Präsident Biden haben, und ich hoffe ja sehr, er gewinnt auch die Wahl, ich bin da auch zuversichtlich als andere, dass das geschieht, aber dass man jedenfalls die Zeit jetzt nutzt, und wir nicht wieder ausschließlich über Waffenlieferungen sprechen, Wir sehen ja im Nahen Osten, wo das übrigens hinführt, wenn diplomatische Initiativen so lange unterbleiben und Europa da so versagt, wie wir das dort eindeutig gemacht haben.
Zum Abschluss vielleicht noch einmal wirklich zur Erklärung, auch für die weniger kenntnisreichen Zuhörer und Zuhörer. Was meinen Sie jetzt ganz genau, was muss jetzt geschehen, was ist der Begriff einfrieren, was bedeutet der für Sie jetzt aktuell sozusagen?
Für mich bedeutet das, dass wir neben der Unterstützung der Ukraine, die wir in humanitärer, politischer, ökonomischer und auch mit militärischer Unterstützung leisten, gerade zur Verteidigung von zivilen Einrichtungen in der Ukraine machen wir das ja, dass wir also das alles beibehalten und darüber hinaus versuchen, Wege zu finden, wo über Waffenstillstand regionaler oder zeitlich befristeter Art Gespräche stattfinden können und andere, die mehr Einfluss haben auf Russland, wie China zum Beispiel, wie Indien, große Länder, die mit uns nicht übereinstimmen in allen Punkten, aber helfen könnten, Russland dazu zu bewegen, aufzuhören, damit diesen Vernichtungskrieg zu führen, diesen Angriffskrieg zu führen, der völkerrechtswidrig ist, den sie nicht gewinnen können und der nur Elend über Europa bringt und Russland nichts lässt.
Aber das heißt, wenn ich noch einmal nachfragen darf, Zugeständnisse von Land gewinnen, das heißt dieser Begriff nicht?
Das hat Deutschland nicht zu entscheiden, sondern das ist am Ende etwas, was die Ukraine entscheiden muss, was Inhalte einer Vereinbarung sein können. Dazu will ich mich nicht äußern und das ist ja eben der falsche Vorwurf, der Wolf Mützenich und der SPD gemacht wird. Wir wollten Appeasement machen mit fragwürdigen Beispielen übrigens aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, die völlig daneben liegen, sondern es geht in der Tat darum, die Ukraine zu unterstützen und am Ende muss sie selbst entscheiden, welcher Lösung sie zustimmt und welcher nicht. Das geschieht hinter verschlossenen Türen, aber der Druck muss auf Putin ausgeübt werden. Das könnten Länder wie China tun, die mehr Einfluss haben als wir selbst.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Herr Stegner.
Danke Ihnen.
Ja, das war ja eine relativ klare Breitseite gegen alle Kritiker des sozialdemokratischen Pazifismus und fast schon ein expliziter Verweis auf einen Text, der in der heutigen Ausgabe der FAZ zu lesen ist. Und zwar einen Text von unserem Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube, der den SPD-Fraktionsführer Rolf Mützenich mit Neville Chamberlain vergleicht, jenem britischen Politiker, der durch seine Appeasement-Politik gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland bekannt und berüchtigt geworden ist. Jetzt ist der Autor bei uns. Grüße, Herr Kaube.
Hallo.
Herr Kaube, Ralf Stegner hat eben sozusagen jedes Rückgriff auf Personal des Zweiten Weltkriegs als völlig fehlgeleitete Vergleiche bezeichnet. Wie ernst meinen Sie das mit Mützenich als Chamberlain unserer Tage?
Naja, schon ernst, denn wir sind ja in einer Situation, dass wir eine Diktatur haben in Russland, die ein anderes Land mit einem Krieg überzieht und die wenig Anlass zur Hoffnung bietet, dass das dann der letzte Krieg wäre, der aus dem Reiche Putins auf den Rest der Welt ausstrahlt. Also unsere polnischen Nachbarn oder unsere estnischen, litauischen und lettischen Nachbarn, selbst die Finnen, würden da ja wahrscheinlich keine größeren Beträge drauf wetten, dass das das Ende der Veranstaltung von Herrn Putin ist. Und also haben wir eine Situation, die doch in Ansätzen dem vergleichbar ist, was in den späten 30er Jahren in Europa sich tat, als die westlichen Demokratien, so viele waren es damals ja gar nicht, sich der Frage gegenüber sahen, wie geht man eigentlich mit den expansiven und verbrecherischen Europaplänen von Hitler um? Also da würde ich schon sagen, wo soll denn da der Prinzip, die prinzipielle Nichtvergleichbarkeit liegen? Und Chamberlain ist ja in die Geschichte als jemand eingegangen, der sich irgendwie in der Illusion bewegte, man könne durch Entgegenkommen Hitler sozusagen einen bannen. Und wenn man die Tschechoslowakei opfert, ich sag's mal so etwas drastisch, dass man dann vielleicht den Rest Europas schont oder geschont bekommt. Und das war ja nun überhaupt nicht der Fall. Es ging ja immer weiter und dann irgendwann hatten wir das, was wir einen Weltkrieg nannten. Mhm. Und da würde ich dann doch sagen, wieso soll das jetzt ein ganz angemessener historischer Vergleich sein?
Mhm. Auf die wiederholte Frage allerdings von mir, was denn zum Beispiel Einfrieren jetzt konkret meine, ob das eben auch hieße, dass man Land sozusagen abgibt, ja, hat Herr Stegner allerdings klar gesagt, das ginge darum nicht, das müsste nur die Ukraine entscheiden. Es ginge ihm oder auch Mützenich nur darum zu sagen, es darf nicht immer nur um Waffen gehen, sondern eben auch um Verhandlungen.
Ja, das ist leicht gesagt, wenn man nicht dazu angibt, mit wem man denn überhaupt verhandeln will und ob es da überhaupt Verhandlungsbereitschaft gibt oder, wie soll man sagen, eine Masse an Verhandlungsargumenten, dass man sagt, ja, die Krim oder welche Gebiete sollen es denn sein und was wollt ihr überhaupt? Und Putin hat ja angekündigt, dass er einfach die Vernichtung dieses Landes und die Einordnung dieses Landes in sein russisches Reich als Kriegsziel hat. Und ich weiß nicht, ob man darüber verhandeln möchte. Einfrieren ist ja natürlich auch insofern ein bisschen ein zynischer Begriff, als ja jeden Tag massivste Kriegsverbrechen begangen werden. Das ist ja auch alles dokumentiert. Ich glaube, die Außenministerin hat den Begriff Einfrieren auch aus diesem Grund abgelehnt, weil das hieß ja das Einfrieren dieser Verbrechen und dann immer nur zu sagen, ja, man darf nicht nur über Waffen reden, das ist ja wohlfeil. Wie soll man sagen, in einem Krieg ist es ganz schön schwer, nicht über Waffen zu sprechen. Und die konkreten diplomatischen Angebote der Sozialdemokraten oder der deutschen Regierung Richtung Moskau sind mir auch gar nicht bekannt. Also das ist ja nur so eine Phrase, mit der man beruhigt werden soll. Natürlich, das ist ja ungefähr so, wie wenn man sagen würde, man soll nicht nur über Blutvergießen sprechen. Aber darüber muss man eben sprechen in einem Krieg.
Ja, es ist eine Phrase. Es ist jetzt nur die Frage, wie weit sie auch in der Bevölkerung immer mehr verfängt. Also eine aktuelle Umfrage von Ipsos zeigt, dass 40% aller Befragten einen Sieg der Ukraine nicht mehr für realistisch halten. Das scheint jetzt also nicht mehr nur ein einfach ostdeutsches Problem zu sein, diese Kriegsmüdigkeit der Deutschen, die ja gar nicht wirklich im Krieg beteiligt sind, aber jedenfalls die Vorstellung haben, dass sie sehr viel zahlen für diesen Krieg. Also diese Kriegsmüdigkeit, gibt es da jetzt einen Unterschied zwischen Bevölkerung und politischer Führung? Wie sehen Sie das?
Naja, diese Umfragen, ich weiß nicht, wie viel man darauf geben soll. Wenn die Leute gefragt werden, sind sie für mehr Krieg, dann ist es ja ein gutes Zeichen, wenn die Leute sagen, nein, wir sind nicht für mehr Krieg. Andererseits fragt man in der Regel Leute, von denen es zumindest nicht klar ist, ob alle die Ukraine auf einer Landkarte überhaupt richtig identifizieren würden. Also man fragt Leute, die vom Militär nichts verstehen und die geben halt eine Meinung von sich, was man daraus schließen kann, finde ich, ist ziemlich schwer. Also wenn man mich jetzt fragte, was halten Sie von Atomkraft, dann müsste ich aufgrund mangelnder physikalischer Kenntnisse sagen, ich sollte mich dazu besser gar nicht äußern, weil ich mich gar nicht auskenne. Und das verliert man so in diesem Umfragewesen. Alle kennen sich offenbar in allem aus und schätzen dann auch zum Beispiel die Chancen der Ukraine so oder so ein. Ja, wir hatten diese Generäle, Herrn Fahrt und Konsorten, die schon in der ersten Kriegswoche sagten, das halten die keine 4 Wochen durch oder keine 4 Monate. Naja, jetzt haben sie es doch schon relativ lange durchgehalten. Und trotzdem hört man diesen Experten immer noch zu. Ich sagen würde, wer sich um 1000% irrt, wozu soll ich ihm dann glauben, was er gerade im Moment sagt? Also ich wäre da vorsichtig, was diese Stimmung in der Bevölkerung angeht, dass niemand einen Krieg will oder gar einen Atomkrieg, der dann immer beschwört wird. Das halte ich für relativ selbstverständlich, dass man da Nein ankreuzt, wenn man so eine Frage gestellt bekommt, aber ob das jetzt maßgeblich dafür sein sollte, was die Generäle, die NATO, der Verteidigungsminister, die Außenministerin und der Kanzler machen, ist schwierig. Wichtig ist natürlich, das verstehe ich auch, die SPD hat Umfragewerte, die ja beklagenswert sind aus ihrer Sicht, und dass man dann sagt, ja, das Volk will aber das und damit können wir vielleicht eine Wahl für uns günstiger gestalten, eine der nächsten anstehenden Wahlen. Europawahl ist ja, glaube ich, die nächste. Das verstehe ich, aber das könnte eigentlich ja nicht die Leitlinie der Politik in einem so ernsten und dramatischen Fall und einer so ernsten und dramatischen Lage sein, dass man einfach sagt, naja, Hauptsache wir gewinnen die nächsten Wahlen.
Eine Formulierung ist mir auch aufgefallen, wo Sie gesagt haben, es ist typisch deutsch, dabei zu sein, ohne sich zu engagieren. Was meinen Sie damit?
Naja, es gibt schon so eine Konstante, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein Leitmotiv deutscher Außenpolitik, dass sie am liebsten eigentlich Außenwirtschaftspolitik ist. Das heißt, man ist für die Menschenrechte, aber man ist auch dafür, dass man in China Autos verkauft. Und man macht sich sehr, sehr schnell Sorgen, wie das auf das eigene Land zurückwirkt und ist nicht sehr verzichtsbereit. Denn natürlich bedeutet das Verzichte jetzt zum Beispiel in dieser Taurus-Angelegenheit, wenn man ein Waffensystem liefert, von dem man dann sagt, wir schwächen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit und aber nicht dazu sagt, dass unsere eigene Verteidigungsfähigkeit unter anderem davon abhängen wird, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt. Ja, dann ist das so, diese Strategie immer so ein bisschen, wie heißt das Sprichwort, das Hemd ist einem näher als der Rock. Ich glaube, es gibt so ein Sprichwort. Das gibt es in Deutschland schon relativ schnell, dass man so sagt, naja, lieber mal drauf setzen, dass wir uns nur mehr maßvoll beteiligen. Denn das war ja die Geschichte des Engagements in Bezug auf die Ukraine, dass das mit diesen berühmten 5000 Helmen begann, also eigentlich wie in einer Komödie auf dem Theater, dass man sagt, wir unterstützen sie mit Helmen. Und dann hieß es, ja, dieses Geschütz, ah, vielleicht nicht, ah, jenes vielleicht, oh, wir haben ja gar keine Munition dafür. Das Ganze aber immer verpackt in die Aussage, wir sind diejenigen, die am entschiedensten fördern und das meiste Geld aufbringen. Und man jetzt doch nochmal sagen könnte, die Ukraine braucht auch Geld, natürlich, gar keine Frage. Aber den Krieg wird sie nicht mit Geld gewinnen, sondern den Krieg wird sie mit Waffen gewinnen. Und wenn Herr Mütze nicht noch so ungern darüber spricht, werden Kriege nicht einfach mit Geld gewonnen, sondern und auch nicht damit gewonnen, dass wir ganz viele Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen, wofür ich sehr bin. Aber auch das wird über den Ausgang des Krieges, wird das nicht daran hängen, wie viele Migranten wir aufnehmen. Also ich will es nicht übertreiben mit der deutschen Selbstanklage, aber wir haben schon häufig in so solchen Situationen die Struktur, dass wir so versuchen, es uns möglichst leicht zu machen. Und anders zum Beispiel als die Polen, anders als die Finnen, anders als das Baltikum, die Vorstellung pflegen, vielleicht kommt man da auch günstig aus dieser Situation heraus. Und das wirkt etwas unmutig. Und Mut ist nicht immer der beste Ratgeber, aber in einer kriegerischen Situation ist es schon eine wichtige Ressource. Zumal man sich ja vorstellen kann, wie jetzt Putin das alles beobachtet. Also wenn Herr Mütze nicht im Bundestag sagt, wir sollten nicht über Waffen reden, könnte ich mir vorstellen, dass ein grimmiges Lächeln über das Gesicht von Herrn Putin geht, wenn er das hört, wenn das die herrschende Meinung sein sollte. Und der Vorwurf an die Deutschen, sie seien eine Nation, die zu Leidenschaften nicht fähig ist, und der Vorwurf wird dann ja auch begründet, dass wir 12 Jahre in unserer jüngeren Geschichte haben, wo es mit den Leidenschaften vielleicht auch übertrieben wurde. Der Vorwurf bleibt aber bleibt ein bisschen im Raum stehen, wenn so etwas illusionäre Vorstellungen von, wir können da doch durch Verhandlungen zu einem Frieden gelangen, von Leuten vorgetragen werden, wie Herrn Stegner oder Frau Schwesig oder Herrn Scholz und Herrn Mützenich und von Herrn Schröder, daran dürfen wir uns erinnern, die immer so einen, oder lange Zeit so ein, ja, wie soll ich sagen, etwas naives Verhältnis zu Russland gepflegt haben. Denn das muss man ja sagen. Es war also, das wäre der vorsichtigste Vorwurf, dass es eben eine groteske Naivität in Bezug auf das Regime von Putin und seinen Spießgesellen herrschte hier in Deutschland. Und das kann man jetzt nicht mehr mit dem Wort, wir übernehmen Verantwortung, vergolden. Oder wir wenden Schaden vom deutschen Volk ab. Ja, das finde ich geht zu weit. Also die Naivität und vielleicht auch den Opportunismus jetzt mit so einer bunten Schleife zu verzieren, das finde ich sollte man der Regierung nicht durchgehen lassen. Bei allem Sinn für die Schwierigkeiten, mit denen sie es zu tun hat und den Problemen, die sie behandeln muss, ist das doch ein bisschen zu viel Beschönigung der eigenen Verzagtheit.
Groteske Naivität. Jetzt müssten wir Herrn Stegner wieder dazu holen, aber der Zeit ist jetzt erstmal um. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Alles Gute.
Sehr gerne. Dankeschön.
Vielleicht ist es ja wirklich so, dass dieser Angriffskrieg Russlands keine Gewinner kennen wird. Das mit Blick auf die Ukraine von Siegen zu sprechen, bedeutet, den Mund schon zu voll zu nehmen. Denn überstehen ist laut Rilke bekanntlich alles. Aber es bleibt doch ein Gefühl von Scheinheiligkeit, wenn der Stolz des Friedenskanzlers darin besteht, nicht Kriegspartei zu werden, so als wäre die Lieferung von Waffen nicht Parteinahme in einem Krieg. Manchmal kommt es einem so vor, als ob dieses Land nicht nur aus 80 Millionen Bundestrainern, sondern auch aus 80 Millionen Chefdiplomaten bestünde, aus strategischen Sicherheitsexperten, die genau zu wissen meinen, was Russland tun und lassen wird, wenn wir uns so oder so verhalten. Ich jedenfalls aber das Gefühl, dass die Debatte hierzulande scheinheilig geführt wird. Auf der einen Seite erschrecke ich vor der Leichtfertigkeit, mit der Politikerinnen und Politiker menschenvernichtende Waffensysteme im Mund führen, als wären es die neuesten Steuerzahlen. Aber auf der anderen Seite erschaudere ich eben auch vor der Nonchalance, mit der nicht wenige Bürger die Ukraine für verloren geben und dieses Verlorengeben nur noch mühsam kaschieren durch Worte wie einfrieren oder verhandeln. Ich jedenfalls habe nach wie vor ein ungutes Gefühl. Wie geht es Ihnen dabei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter podcast@faz.de. Und das war ja auch schon wieder der FAZ-Podcast für Deutschland heute an diesem 20. März, Mittwoch. Mitgeholfen hat wie immer Kevin Gremmel. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal.